Ja, was ist eigentlich Bio-Wein? Bio kenne ich nur aus dem Supermarkt. Wie soll Wein denn Bio sein? Das sind so Fragen, die wir heute auf den Grund gehen. Herzlich willkommen beim Weinstein-Podcast. Mein Name ist Jan. Ich begrüße euch zu dieser weiteren Interview-Folge. Ihr merkt schon, derzeit im Weinstein-Podcast gibt es ganz schön viele Interviews. Ich versuche aber trotzdem dem Spirit des Podcasts treu zu bleiben und über Weinwissen zu sprechen, euch Weinwissen näher zu bringen. Und in dieser Folge habe ich das mit einem Interview verknüpft. Ich bin nämlich der Frage auf den Grund gegangen, was ist überhaupt Bio-Wein, was ist Bio-Weinbau? Naja, und wer kann mir das besser erklären als ein waschechter Praktiker? Und deswegen bin ich nach Perl gefahren zum Bio-Weingut Ollinger-Gels und habe den Simon Ollinger interviewt und gefragt, ey, erklär uns doch mal, was ist Bio-Wein, was ist Bio-Weinbau, was macht das aus, was können wir von dir lernen? Und er hat Rede und Antwort gestanden, es war ein sehr nettes Gespräch, ich wünsche euch viel Spaß dabei und hoffe, ihr lernt was und wir hören uns nach dem kurzen Interview noch einmal. So, hallo. Wir sitzen heute hier in Perl unter der brütenden Sonne. Wir haben 14 Uhr und neben mir sitzt Simon Ollinger.
Hi.
Hi, willkommen. Oder was heißt willkommen? Ich darf mich willkommen heißen hier bei dir. Danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne.
Du hast mich hier aufs Weingut eingeladen. Wir wollen ein bisschen über Bio-Wein quatschen, aber bevor wir darüber reden, würde ich dich bitten, einfach mal kurz dich vorzustellen. Du bist ja in einem Teil der Mosel. Obwohl wir hier im Saarland sind, ein Teil der Mosel, der relativ unbekannt ist, leider. Vielleicht kannst du mal kurz was zu dir sagen, wo wir hier sind und was das für eine Weinregion ist.
Sehr gerne. Mein Name ist Simon Ollinger und wir bewirtschaften hier auf einer Fläche von 10 Hektar unsere Reben. Und wir sind am südlichsten Zipfel der deutschen Mosel. Und das Ganze befindet sich auf saarländischem Boden, so rein geografisch gesehen. Und deswegen ist das Ganze für viele Weinfreunde so ein bisschen schwierig zu verstehen, weil was Saarwein ist, wissen ja viele. Nur ist der Saarwein eben in Rheinland-Pfalz zu Hause, zwischen Serrich und zwischen Trier, also kurz vor Trier, wo dann die Saar in die Mosel reinfließt, wird Saarwein angebaut. Und was wir eben hier im Saarland haben, nennt sich dann Moselwein. Also ein bisschen verwirrend für alle. Aber es lohnt sich tatsächlich, in den saarländischen Moselwein von der Thematik her ein bisschen einzutauchen, weil es hier viele Besonderheiten gibt und die kann ich gerne erklären.
Ja, da wären wir da, glaube ich, sehr dankbar, weil ich, also eins, was ich weiß, ist, dass die Böden sich sehr unterscheiden, aber das ist vielleicht auch ein bisschen zu kurz gefasst, da gibt es sicher noch mehr Unterschiede, also erleuchte uns, würde ich mal sagen.
Genau. Also die Mosel fließt vom Süden aus Frankreich, von den Vogesen nach Norden, ne? Hier an Perl vorbei, über Trier nach Koblenz.
Entschuldigt bitte diesen harten Break. Wir hatten Probleme bei der Aufnahme mit dem Equipment, denn es war brütend heiß in der Sonne und das hat leider nicht so gut funktioniert. Also sind wir in die Vinothek umgezogen, wo es kühler ist. Dort hört ihr jetzt einen leicht anderen Ton. Lasst euch davon nicht stören. Simon setzt gleich wieder bei den Bodenarten der Mosel an, also findet ihr euch gleich im Gespräch wieder. Bis gleich.
Bodenart im Weinbaugebiet Mosel ändert sich südlich von Trier ganz gravierend. Also zwischen Trier und Koblenz und am Verlauf der Saar hast du Schieferböden und steile Hänge. Und südlich von Trier geht es eben in die Richtung Muschelkalk. Also da hast du vom Ursprungsgestein Kalkgestein und dort ändern sich dann eben auch die angebauten Rebsorten. Wobei Schiefer, hauptsächlich Riesling, das Thema ist, geht es bei uns in die Richtung der Burgundersorten. Und das ist das, was dieses Gebiet gerade so interessant macht, die Burgundersorten zu probieren.
Mhm. Burgundersorten für alle, die vielleicht noch nicht so vertraut mit den Rebsorten sind. Was wäre das zum Beispiel? Also wir haben ein Auxerrois Sekt im Glas, ganz spannend, können wir vielleicht gleich noch was drüber sagen, coole Nummer. Aber was sind denn noch andere Burgundersorten, die vielleicht typisch für eure Region hier sind?
Auxerrois ist eine Burgundersorte, die gar nicht so bekannt ist. Die wurde bei uns eben, weil es nach dem Krieg in Saarland, in Deutschland, keine Reben gab, hat mein Opa aus Frankreich Reben bekommen und die hier angepflanzt und das war halt die Sorte Auxerrois. Das ist eine Burgundersorte, die hier in der Region tatsächlich Tradition hat.
Aber auch die anderen Burgundersorten, Weißburgunder, Grauburgunder und Spätburgunder, haben immer mehr Relevanz jetzt hier bei uns.
Mhm. Woran liegt das? Einfach, weil die auf dem Gestein besser wachsen? Oder wie zeigt sich das dann vielleicht im Wein, dass man sagt, jetzt mal für Anfänger ist ja das Wort Terroir immer so ein Riesending, da fragt man sich, womit hat das überhaupt was zu tun? Ist Französisch, klingt komisch, keine Ahnung. Aber wo ist vielleicht die Verbindung zwischen Terroir, zwischen Boden, Klima und der Rebsorte?
Es gibt tatsächlich eine Verbindung, dass du eben eine gewisse Anbaueignung auch für die verschiedenen Standorte hast. Ja? Und die Rebsorte Riesling ist natürlich auf sehr vielen Böden zu Hause. Man kennt das auch aus Rheinland-Pfalz, wo es ganz, ganz viele verschiedene Böden gibt. Da gibt es Riesling auch vom Buntsandstein, vom Vulkangestein, vom Löss, vom Lehm, was weiß ich, was man da alles hat. Mhm. Aber gerade hier an der Mosel ist es auch das, was uns historisch gesehen immer schon unterschieden hat und was auch da uns einfach eine Möglichkeit gibt, mit anderen Rebsorten, die hier einfach perfekt gedeihen können, auch irgendwo einen Unterschied und ein Statement zu machen, dass wir sagen, ja, wir haben einfach Burgunderweine von der südlichen Mosel und das ist unsere regionale Spezialität.
Mhm. Schön, und die sind auch sehr lecker, wir hatten eben schon den Grauburgunder, jetzt haben wir den Auxerrois Sekt. Wie würdest du den Wein beschreiben? Also ich habe eben schon gesagt, dass wir haben beide Heuschnupfen, muss man jetzt mal leider dazu sagen. Also es schränkt uns ein bisschen ein in unserer Sensorik heute. Aber von der Nase würde ich sagen, sind da so... Ja, so eine Cassis-Note drin, das ist sehr, sehr, sehr fruchtig auf jeden Fall, extreme Absolut. Fruchtnote.
Genau. Und das ist das, warum der Auxerrois bei uns auch wirklich beliebt ist, weil er fruchtig ist, weil diese Gelbfrucht, Ananas, Aprikosen-Thematik so ein bisschen hat und weil die Sorte eine moderate Säure auch hat und die Weine bekömmlich und sehr angenehm ausgewogen sind. Und ist im trockenen Bereich trotzdem irgendwie nicht zu viel Säure und genau die richtige Süße haben. Also es sind oft Weine, die auch sehr vielen Leuten mit unterschiedlichen Geschmäckern trotzdem zusagen. Also du kriegst viele Leute unter einen Nenner mit der Sorte und deswegen ist die ja sehr beliebt.
Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ich mag es auch. Ich kenne auch viele, die sie mögen aufgrund der geringeren Säure. Aber man kann auch viel damit machen. Ich meine, trotzdem, dass es ein Auxerrois ist, ist es ein guter Sekt, weil Sekt braucht Säure. Ja. Nee, schön. Aber wir wollen nicht nur über deinen Wein quatschen. Du hast schon im Interview mit Daniel Bayer im Winzer-Talk schon ein bisschen über eure Weine gesprochen und so. Also genau. Eigentlich bin ich auch ein bisschen hier, weil ihr euch ja Bio-Weingut Ollinger Gels nennt.
Genau.
Ja, also Bio, das steckt schon im Namen direkt mit drin. Und uns geht es darum, ein bisschen was über ja, Bio-Weine zu lernen. Und da bist du jetzt mein Experte.
Okay.
Dadurch, dass ja, ihr seid ja hier in der Region schon Bio-Wein-Pioniere eigentlich. Ja? Also ihr seid schon lange dabei, schon lange zertifiziert auch. Und genau, jetzt wollte ich einfach mit dir mal drüber quatschen, was es überhaupt bedeutet, ein Bio-Weingut zu sein. Was muss man denn tun überhaupt, um Bio-Weingut zu sein? Oder warum? Vielleicht fangen wir mal so an. Warum seid ihr Bio-Weingut?
Genau, fangen wir so rum an, weil das erklärt sich dann auch irgendwo ein bisschen besser, wie man auf die Fährte eigentlich gelangt ist und was es dann bedeutet, hat unseren Betrieb sozusagen auf biologischen Anbau umzustellen. Unser eigentlicher Ansporn oder der meines Vaters damals war gar nicht mal der große Naturschutz-Umweltgedanke, sondern er ist krank geworden von den Pflanzenschutzmitteln. Das konnte man wirklich genau nachvollziehen oder auch beweisen, dass er eben wie eine allergische Reaktion so was bekommen hat, in dem Moment, wo er halt damit auseinandergesetzt oder sich auseinandergesetzt hat und in Kontakt mit Pflanzenschutzmitteln bei der Anwendung eben war. Und das wurde so extrem, dass er irgendwann gesagt hat, er kann unter den Umständen den Beruf nicht mehr ausüben. Und entweder er muss den Beruf ganz wechseln oder er muss eben was tun. Hm. Und dann war der Gedanke, irgendwann da auf Bio-Weinbau umzustellen. Und das war Ende der 1990er Jahre. Da hat da noch niemand hier in der Region davon gehört oder daran gedacht, sowas zu machen. Und mein Vater hat sich informiert, der hat Seminare besucht und hat eben über Ecovin, unseren Anbauverband, viele Angebote wahrgenommen, was jetzt Weiterbildung und Informationsaustausch anbelangt und hat dann den Schritt gewagt. 2001 hat den Betrieb auf Bio umgestellt und seitdem haben sich auch seine gesundheitlichen Probleme in Luft aufgelöst diesbezüglich.
Wahnsinn, ja.
Und das war eben so ein Einzelschicksal letzten Endes, was uns auf diese Spur gebracht hat. Und obwohl jetzt das eigentlich aus der Not raus geboren ist, dass wir ein Bio-Weingut sind, hat sich mittlerweile natürlich eine ganze Betriebsphilosophie daraus entwickelt. Weil wenn man mal merkt, dass es auch anders geht und denkt man sich auf einmal, ja gut, warum geht es denn auch so und warum haben wir das denn eigentlich nicht schon immer gemacht? Irgendwo bekommt man da immer mehr Insights, also Einsichten und man nimmt immer mehr wahr und man macht sich immer mehr Gedanken über die Thematik und überlegt sich, ja, können wir nicht auch das weglassen und ist das überhaupt nötig und können wir nicht anders arbeiten, können wir nicht noch mehr machen, um nachhaltiger zu wirtschaften in jederlei Hinsicht.
Mhm. Jetzt hast du das Wort nachhaltig schon benutzt. Mhm. Also das ist wahrscheinlich einer der Gründe, weil der gesundheitliche Aspekt ist ganz klar nachvollziehbar, wahrscheinlich für jeden da draußen, der sich mit Wein beschäftigt oder einfach für jeden Menschen nachvollziehbar, okay, ich habe gesundheitliche Probleme, die will ich lösen und der Weinbau, der Bio-Weinbau ist da eine Lösung für, aber es gibt auch genug, oder die Philosophie dahinter hat ja auch eine andere Beweggründe. Absolut. Ja? Was sind denn so Hauptbeweggründe, wenn man jetzt eben nicht aus dieser Schiene kommt, aufgrund des Schicksals, sondern wenn man sich so dafür entscheidet, Bio-Winzer zu sein? Ich meine, du bist ja auch wahrscheinlich leidenschaftlich Bio-Winzer, du stehst Absolut. Ja auch dahinter. Ja? Ja. Was sind denn Gründe zu sagen, nee, wir machen biologischen Weinbau?
Da kommt natürlich dann schon irgendwann der Aspekt des Umweltschutzes und des Ressourcenschutzes in, irgendwo muss man sich damit natürlich dann beschäftigen. Wenn wir jetzt nicht aus der Produzentensicht, sondern aus der Verbrauchersicht uns das anschauen und überlegen, was haben wir denn für ein Produkt in der Hand, kommt dann irgendwann auch der Aspekt von Pflanzenschutzmittelrückständen und da gibt es halt eben Pflanzenschutzmittel, die eher Rückstandsproblematik haben und es gibt halt eben Pflanzenschutzmittel im biologischen Bereich, die auch wirken, jedoch, da kommen wir dann ins Technische, nicht ihre Wirkung innerhalb des Organismus, innerhalb der Pflanze entfalten, sondern wirken, indem sie nur auf die Oberfläche der Pflanze aufgetragen werden. Und diese Kontaktmittel sind eben die Mittel, die wir benutzen, um unsere Pflanze vor, unsere Reben vor Pilzkrankheiten hauptsächlich zu schützen. Das müssen wir machen, weil die klassischen Rebsorten wie die Burgundersorten oder auch Riesling oder auch, weiß ich nicht, Chardonnay, alles, was man so kennt an klassischen Sorten, ist anfällig, was die Pilzkrankheiten im Sommer anbelangt, Mehltauproblematik. Und da müssen wir was tun. Und da gibt es Pflanzenschutzmittel, die im ökologischen Weinbau angewendet werden, dort zugelassen sind. Und die wirken eben oberflächlich, das hört sich schon blöd an, aber die wirken auf der Oberfläche der Pflanze und schaffen dort ein Milieu, dass sich die Pilzsporen einer Pilzkrankheit dort nicht so gerne niederlassen und dort eben sich etablieren können, sich vermehren können und dort einen Befall produzieren können, der uns irgendwo Probleme bereiten würde dann bei unserer Ernte später. Und diese Mittel unterscheiden sich eben, weil sie auf der Oberfläche wirken, nicht in die Pflanze reingehen und somit auch nicht als Pflanzenschutzmittel Rückstand nachher in meinen Trauben, auf meine Trauben, in meinem Saft, in meinem späteren Wein auch drin sind. Natürlich reden wir da, um das Ganze jetzt auch mal objektiv zu betrachten, natürlich reden wir da von winzigsten Mengen und vielen Leuten ist es gar nicht bewusst, dass es da irgendwelche Rückstände gibt. Und für viele Leute ist es auch absolut unproblematisch. Mhm. Aber es gibt viele Leute, die zu uns kommen und sagen, ich vertrage tatsächlich nur Bio-Wein. Okay. So, und da wäre dann bei mir auch die Vermutung, dass es schon ein bisschen was mit Rückstandsproblematik zu tun hat. Mhm. Das kann ein Grund sein, warum man sich aus Produzenten- und auch aus Konsumentensicht für einen Bio-Wein entscheidet. Und natürlich ist es so, dass wir in allerlei Hinsicht auf die nachhaltigen Aspekte Wert legen, dass wir sagen, wir versuchen so viel wie möglich auch Dieselkraftstoff einzusparen. Wir versuchen so wenig Pflanzenschutz, wie es halt eben auch nötig ist, zu betreiben. Wir verwenden organischen, langfristig geplanten Dünger und so weiter und so fort. Also die Thematik und die Grundsätze des Bio-Weinbaus sind natürlich nicht nur im Pflanzenschutz verankert, aber das ist so das Erste, woran man eigentlich denkt. Wird da nicht gespritzt? Wird da gespritzt? Wird da gespritzt? Das ist so das Erste. Und deswegen war das auch das Erste, was ich jetzt so erwähnt habe.
Ja, klar, genau, das ist der Klassiker. Und haben schon vorhin drüber gesprochen, das ist auch das, was viele Leute kennen von Bio-Äpfeln, von Bio-Gemüse. Ne, das ist ja so ein Ding, das kaufen viele Menschen, das kennt jeder, sogar aus dem Discounter. Aber bei Bio-Wein habe ich das Gefühl, und vielleicht bestätigst du das, ist das noch nicht so angekommen, dass das für den Konsumenten so ein Standard ist. oder auch viele sich damit beschäftigen. Für viele ist es noch so, ja, also Wein, was soll denn daran jetzt Bio sein? Ne?
Ich putte genau, Traum. Also ich kriege ganz oft die Rückmeldung, was soll denn am Wein jetzt nicht Bio sein? Mhm. Also ihr macht jetzt Bio-Wein, was macht ihr denn anders? Ist Wein nicht sowieso Bio? Und es ist ganz einfach runtergebrochen, du produzierst Wein, aber halt eben aus Bio-Obst. Mhm. Und dass es Obst gibt, was Bio und nicht Bio ist, das ist irgendwie dann doch nachvollziehbar. Ja? Also da fällt einem als erstes Pflanzenschutz ein, aber es gibt eigentlich vier wichtige Punkte, deswegen will ich das kurz runterbrechen. Klar. Der Pflanzenschutz, da habe ich eben drüber gesprochen, es werden eben keine chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmittel eingesetzt, sondern nur Mittel, die der Natur entspringen, die von der Natur kommen, eine andere Art von Wirkmechanismus haben, also oberflächlich auf der Oberfläche der Pflanze wirken und nicht in die Pflanze hinein wirken. Und das unterscheidet sich im Pflanzenschutzbereich. Und dann haben wir keine chemisch-synthetischen Düngemittel. Wir verwenden also nur organische Dünger. In unserem Fall ist es ein Kompost, den wir selber machen. Und das Dritte ist keine Insektizide. Es gibt im Weinbau jetzt nicht viele Schadinsekten tierischer Art, die jetzt irgendwo Probleme bereiten können. Aber auch da gibt es im Bio-Weinbau einen relativ einfachen Ansatz, dass man sagt, man versucht im Weinberg ein möglichst nützlingsfreundliches Umfeld einfach zu haben, dass du Nützlinge anlockst, um dir Schädlinge vom Leib zu halten. Das ist eigentlich eine Balance, die sich einstellt. Wenn du halt einfach eine sehr, sehr gute Nützlingspopulation hast, ob das jetzt Bienen sind, Hummeln sind, Schwebfliegen sind, Schmetterlingsarten sind, ob es der einfache Marienkäfer ist und ob es Regenwürmer im Boden sind, es ist ganz viel so, dass in unseren Weinbergen eine sehr, sehr große Vielzahl an kleinen Helfern unterwegs ist, die uns tierische Schädlinge vom Leib halten. Und um die auch anzulocken, ist es ganz wichtig im Bio-Weinbau, dass man mit Begrünungen arbeitet, dass man also die in Zeilen angelegten Weinberge nicht einfach im Raum stehen lässt, sondern dass man die Zwischenräume zwischen den Rebzeilen mit einer vielfältigen, und das ist der Punkt, mit einer vielfältigen Begrünung ausstattet. Da wächst also nicht nur Gras wie auf so einem Golfrasen, sondern es sollte ein vielfältiges Angebot sein. Blühende Pflanzen, nährstoffliefernde Pflanzen, Pflanzen, die auch Bestäuber anlocken, dass wir eben eine Insektenvielfalt haben. Und der zweite Punkt, ganz wichtig, ist auch, dass wir viel Leguminosen haben. Das ist so eine kleine technische Spezialität dann wieder. Leguminosen ist die Pflanzengattung, die in der Lage ist, den Luftstickstoff, Luft ist ja 78% Stickstoff, aufzunehmen, zu binden und im Boden zur Verfügung zu stellen. Nicht nur füreinander, sondern sogar auch, und jetzt kommt der Witz, jetzt sogar auch für die Rebe. Das heißt, wir können im Boden Stickstoff speichern und Stickstoff ist der Hauptpflanzennährstoff, von dem einfach viel, viel Leben ausgeht. Und den Stickstoff durch die Begrünung im Boden anreichern und damit auch einen Teil unserer Reben ernähren. Okay. Das heißt, die Begrünung hat halt einen ganz, ganz essentiellen Wert und ist geeignet, um sowohl die Nützlinge anzulocken, als auch einen Teil der Ernährung der Rebe sicherzustellen.
Verstehe.
Kompost ist der eine Teil, aber du brauchst nur alle 3 Jahre eine winzige Kompostgabe, um das ein bisschen anzufeuern und zu unterstützen und die Böden mit guten Mikroorganismen zu füttern, damit die das auch gut verarbeiten können, was an Humus neu zugeliefert wird. Und diese Begrünung. Und wenn die Begrünung mal fertig geblüht hat und ihre Arbeit gemacht hat, kann die ja auch mal gewalzt werden oder auch abgemulcht werden. Und auch diese Biomasse, die dann entsteht, ist ja auch nicht verloren. Die bleibt ja im Weinberg, wird versetzt, zersetzt, wird zu Humus und wird weiter als Nährstoffspeicher genutzt. Und das ist eben eine Sache, Thema Nachhaltigkeit, die auf sehr lange Distanzen geplant wird. Du kannst nicht sagen, ich hätte gern morgen Nährstoffe in meinen Reben, was muss ich heute tun? Das funktioniert im Bio-Weinbau schwierig. Das muss eine lang angelegte und auch bedachte Maßnahme sein, die dann dafür sorgt, dass die Reben immer genug haben und immer das haben, was sie brauchen. Und dann muss man sich allerdings beim Thema Rebenernährung ein bisschen davon verabschieden, dass man die Rekordmengen produzieren kann.
Okay, klar.
Ganz klar ist, im Bio-Weinbaubereich gehen die Erträge, sage ich mal, 10-15% runter, wenn man einfach nur schon mal auf den Bio-Weinbau wechselt. Einfach dadurch, dass die Rebe nicht mehr zur Maximalleistung angetrieben wird, sondern einfach gesagt wird, da muss ich eine Balance einstellen mit dem, was die Rebe bereit ist, auch zu leisten, aber wir wollen die ja nicht melken. Ja? Wir wollen ja nicht unbedingt mehr von der Rebe verlangen, als sie eigentlich natürlich produziert. Und wenn sich das, die Balance eingestellt hat, haben wir da keine Probleme, Nährstoffe der Rebe zu liefern auf einer natürlichen, organischen Basis. Mhm. Großer Bogen war das jetzt, aber eigentlich habe ich gesagt, dass wir keine Insektizide einsetzen. Stimmt, und genau, dass wir keine organisch, keine chemisch-synthetischen Dünger. Und die Kombination ist eben ganz wichtig. Und der vierte Punkt ist eigentlich nur eine Kleinigkeit, dass wir keine Herbizide verwenden. Es okay. versteht sich wie von selbst, dass wir nicht Teile des Weinbergsbodens mit Glyphosat oder ähnlichen chemischen Herbiziden besprühen, um dort zu verhindern, dass was wächst, sondern eben auf mechanische Art und Weise Kräuter an der Stelle, wo sie nicht wachsen sollen, also direkt da, wo die Rebe steht, zu stören. Also das ist das, was wir machen müssen. Wir müssen mechanisch ein bisschen stören. Da gibt es sehr clevere Geräte, die man mit einem Traktor halt oftmals auch in Kombination mit anderen Geräten einfach mitfahren lässt im Weinberg, die dann leichter eingreifen, ein bisschen hacken, ein bisschen kratzen am Boden, damit da halt nicht so viel Kraut wächst an der Stelle. Das ist so Feintuning im Endeffekt, dass du halt diesen Bereich ein bisschen frei hältst über den Sommer und kein Herbizid einsetzt. Das okay. ist so der vierte große Punkt. Wenn du die vier Punkte beherzigst, hast du eigentlich schon biologisch Trauben hergestellt. Und was wir im Keller machen, ist eigentlich sowieso, wir machen ja eh kaum irgendwas im Keller. Und das, was wir machen, ist natürlich auch dann im Einklang mit der Bio, mit der Bio-Verordnung. Und was man dazu sagen kann im Keller, ist höchstens noch, dass bei Bio-Wein generell circa ein Drittel weniger Schwefel eingesetzt werden darf. Okay. Also da sind die Grenzwerte, die Maximalgrenzwerte nochmal ein Drittel geringer. Aber auch an diese schon bereits geringer gesetzten Grenzwerte kommen wir eigentlich nie ran, weil bei Schwefel gilt das, was bei allen anderen Stoffen, die wir verwenden, auch gilt, auch beim Pflanzenschutz. Versuch so wenig wie möglich zu verwenden, einfach um auch so wenig wie möglich Beeinflussung vom Ganzen zu haben.
Klar. Du sagst schon, im Keller geht ja eigentlich sehr minimal, nach Minimalprinzip vor, also im Sinne von die Natur ein bisschen walten lassen. Ne? Spontangärung habt ihr gesagt. Ne? Ja. Gibt es aber Dinge, die auf jeden Fall von der Biozertifizierung verboten sind im Keller?
Ja, klar, natürlich. Man kann ja, das ist der Witz heutzutage, die Technik ist ja so weit, du kannst ja fast alles machen. Also die Wissenschaft hat Verfahren entwickelt, mit dem du Weine fast komplett auseinandernehmen kannst, in Wasser, Alkohol und Aromastoffe zerlegen kannst und neu zusammenbauen kannst. Das ist frankensteinartig gruselig, was da passiert, und führt so ein bisschen dazu, dass viel auch gleichgeschaltet werden kann. Also wenn ich ein großer Abfüller bin, der Industriewein herstellt, kann ich auch sehr einfach dafür sorgen, dass Weine immer gleich schmecken, dass sie immer ein gleiches Aromaprofil haben. Ne? Und das mag eventuell gewünscht sein, ist ja aber natürlich bei einem kleinen handwerklichen Betrieb wie uns überhaupt nicht gewünscht. Klar. Ja, es soll Jahrgangsunterschiede geben und es soll Möglichkeiten geben, oder es soll dem Wein die Chance gelassen werden, auch mal sich in die eine oder andere Richtung zu entwickeln. Solange das sich jetzt nicht extrem verhält und wir irgendwelche Fehlgeschmäcker im Wein haben, ist es für mich vollkommen in Ordnung, wenn es Jahrgangsunterschiede gibt. Ne? Das ist gerade das Interessante am Wein. Genau. Und das begleiten wir natürlich sehr genau. Also vom Herbst an, wenn die Trauben gekeltert werden, wenn die Gärung startet, wenn diese spontane Gärung beginnt, beobachten wir das sehr genau. Wir riechen und probieren das sehr oft, um eben schnellstmöglich reagieren zu können, falls sich irgendwas falsch entwickeln sollte. Aber dadurch, dass wir durch die Handleser einfach so eine gute Selektion haben, haben wir nur gesundes Grundmaterial als Ausgangsstoff und haben eigentlich da keine Probleme, die Spontangärung in einen sauberen, aromatisch sehr typischen Rebsortencharakter zu entwickeln, nachher im Wein, der keinerlei negativen Einfluss von der Spontangärung hat. Also es gibt viele Leute, die sind mit Spontangärung so ein bisschen auf dem Kriegsfuß, weil sie viele schon probiert haben, die aromatisch ein bisschen besonders waren.
Ja.
Und das kann ich nachvollziehen. Das kann hin und wieder natürlich sein. Das sind oft Weine, die auch viel Zeit brauchen und wo man sich ein bisschen mit beschäftigen muss. Und unser Ziel oder mein Ziel beim Weinmachen ist es aber eigentlich, gerade so im Einstiegs-, im Gutsweinbereich, dass man Weine hat, die auch eine gewisse Trinkfreude haben, auch in der Jugend schon. Also dass du jetzt auch die 2019er Weine schon probieren kannst und da Spaß haben kannst, eine Flasche Wein zu trinken. Also es soll möglich sein und es soll nicht nach irgendwas Fremdem schmecken oder nach Autoreifen oder nach irgendwie anderen fremden Geschmäckern, die einem Wein eigentlich ein bisschen seltsam vorkommen. Und deswegen bin ich eigentlich mit unserem Stil da in dem Bereich sehr zufrieden.
Ja, auf jeden Fall. Ich auch bis dato. Jetzt hast du von Zeit gesprochen. Ne? Also das sind Weine, die Zeit brauchen. Das braucht Zeit, bis die Begrünung steht und so weiter. Wie lange dauert es denn für so ein Weingut auf Bio umzustellen?
Du triffst die Entscheidung, dein Weingut auf Bio umzustellen. Ich sage mal, du triffst es jetzt diesen Sommer. Ja. Sommer ist immer Zeit vom Pflanzenschutz. Das heißt, während die Beeren, die winzigen, jetzt heranreifen, muss geschaut werden, dass die Pflanze gesund erhalten bleibt. Und dann ist es ganz entscheidend klar, wann hast du da die letzte konventionelle Maßnahme getätigt. Ob das jetzt Pflanzenschutz ist im Sommer oder ob das jetzt irgendeine Düngung ist im Winter. Das ist eigentlich relativ egal, der Umstellungszeitpunkt. Jedoch empfiehlt es sich einfach nach dem Sommer, kurz vor dem Herbst, zu sagen, okay Freunde, ich möchte jetzt umstellen. Und dann beginnt die Umstellungsphase. Mhm. Das heißt, das, was ich jetzt ernten würde dieses Jahr, 2020, wäre mein erster Umstellungsjahrgang. Mhm. Das kann man auf dem Etikett nur noch nicht vermerken, da ja die Trauben nicht biologisch erzeugt wurden, sondern das ganze Jahr 2020 habe ich ja noch konventionell gearbeitet. Ich habe gedüngt, ich habe eventuell Pflanzenschutzmittel ausgebracht, die nicht biokonform wären. Und deswegen ist der Jahrgang 2020 zwar der erste Umstellungsjahrgang, aber deklarierbar auf dem Etikett muss er noch als konventionell deklariert werden. Dann kommt der Jahrgang 2021. Das heißt, die Reben sind dann seit dem Winter mit nichts mehr in Kontakt gekommen oder seit dem Herbst. Und werden dann nur noch mit Sachen behandelt, mit Mechanismen oder mit Material, mit Produkten, die biokonform sind. Und dann ist es möglich, den Jahrgang 2021 als Wein hergestellt im Rahmen der Umstellung auf kontrolliert biologischen Weinbau. Das ist dann ein Fall für ein großes Etikett, aber erklärt den Umstand eigentlich relativ gut. Ja, also der Wein ist hergestellt aus einer Art Umstellungsprodukt. Es geht auch darum, ein bisschen diese dreijährige Phase zu haben, dass man auch dem Verbraucher klar signalisiert, das ist eine Sache, die nicht von heute auf morgen passiert ist, sowohl im Kopf des Produzenten ist es nicht von heute bis morgen passiert, als auch in der Pflanze. Ne? Auch da müssen Rückstandsabbauzeiten irgendwo berücksichtigt werden und die Böden erholen sich, das merkt man auch. Also wenn wir, das ist jetzt schon lange nicht mehr gewesen, aber wenn wir eine Parzelle übernehmen von einem Kollegen, der eben konventionell arbeitet, merken wir auch, dass da ein immenser Schock erstmal entsteht. Ne? Mhm. Also die Rebe im ersten Jahr merkst du noch gar nichts. Da hast du eigentlich normale Erträge, gute Erträge und die Pflanze ist eben noch gut versorgt, auch weil eben Nährstoffpegel im Boden noch gut sind, Dünger ist da und die Rebe ist fit. Und dann merkst du eben auch, wenn gerade, das ist wie wenn du deine Ernährung umstellst, das ist erstmal ein bisschen seltsam. Da muss sich auch der Körper dran gewöhnen bei dir und bei der Rebe muss sich die Pflanzen in ihrem inneren Mechanismen daran gewöhnen, dass jetzt erstmal eine andere Art von Ernährung stattfindet. Nicht mehr in so einem leicht wasserlöslichen Düngungszustand, dass du halt im Boden den Dünger direkt vorfindest, sondern eventuell muss man sich da ein bisschen mehr drum kümmern als Pflanze, dass man da an Nährstoffe kommt. Und deshalb siehst du so im zweiten, dritten Jahr schon eher so einen Schockzustand, wo sich das dann nochmal einpegeln muss.
Okay.
Es ist schon manchmal spannend und tatsächlich sind Pflanzen echt auch nur Lebewesen und da reagieren die auch echt unterschiedlich. Aber wenn es dann so ein bisschen sich eingependelt hat, ist es auch in Ordnung, dann zu sagen, dass man dann Bio-Wein produziert. Und für uns in unserem Beispiel wäre das dann der Jahrgang 2023. Also nachdem du 2020 konventionell einmal einen Jahrgang produziert hast, machst du 2021 und 2022 zwei Jahrgänge Produkte, die du als Wein hergestellt im Rahmen der Umstellung deklarierst. Und dann kannst du nach dem dritten Umstellungsjahr sagen, okay, das ist jetzt Bio-Wein.
Genau. Ja, das ist schon eine lange Zeit.
Genau, aber das braucht man tatsächlich auch ein bisschen, um reinzukommen. Mhm. Also das war am Anfang auch nicht ganz leicht. Als wir damals hier auf Bio umgestellt haben und die einzigen hier auch in der Region, konnte man auch nicht mal kurz den Nachbarn fragen, hör mal, wenn das ist, was macht man denn dann? Sondern da haben wir auch hin und wieder mal Probleme bekommen durch die anderen, durch die Umstellung im Pflanzenschutz oder in der Rebernährung, dass da mal ein Mangel entsteht in irgendeiner Art und Weise oder mal ein Krankheitsbild, was ungewöhnlich ist für die Zeit oder was auch immer. Mit den Pflanzenschutzmitteln kann es auch passieren, dass man da mal was zur falschen Zeit appliziert. Also viel muss man da auch zum Beispiel auf Sonneneinstrahlung achten, dass man nicht in der prallen Mittagssonne draußen die Pflanzenschutzmittel sprüht, weil auch die Biomittel da in ihrer Oberflächenwirkung zu Verbrennungen sogar führen können auf den Blättern. Ja. Und das sind dann Sachen, die passieren einem einmal, dann notiert man sich die und dann passieren sie hoffentlich nicht mehr. Ja. Aber einmal müssen sie wohl offensichtlich passieren, ja. Und das ist dann oftmals ein bisschen schwierig gewesen. Das sind also die typischen Startschwierigkeiten, denke ich. Aber wenn du meinen Vater fragen würdest, der würde rückblickend sagen, er ist das Einzige, was er bereut ist, dass er es nicht schon viel früher gemacht hat. Okay. Also das ist das Gute daran, dass er wirklich da, dass wir da voll dahinter stehen können und auch in schwierigen Jahren immer die Zuversicht haben, dass es funktioniert. Und es waren so schwierige Jahre dabei. Wenn ich mich an 2016 erinnere, ein Jahr, der damals schon mit Wein sich beschäftigt hat, sogar selber Wein gemacht hat. 2016 war ein Jahr, das sehr, sehr nass war und da hatten wir sehr viel Probleme mit Pilzkrankheiten und auch das hat nachher zu tollen Weinen geführt. Mhm. Zwar in einer wahnsinnig geringen Menge, weil wir natürlich nur gesunde Trauben ernten wollten, aber es geht alles.
Ja, das ist das Schöne. Also das heißt nicht nur, weil es Bio ist, muss es schwierig sein, sondern es ist wahrscheinlich anspruchsvoll, aber trotzdem kommen schöne Weine dabei rum. Ne?
Du musst dich mit der Thematik auseinandersetzen. Es geht nicht, dass du sagst, pass mal auf, irgendeiner hat mich letztens gefragt, kannst du Bio-Wein machen? Da sagte ich, na gut, dann mache ich das halt für dich. und dann würde es schon irgendwie gehen. Man muss sich mit der Thematik auseinandersetzen. Und es ist natürlich keine Hexerei, aber es ist auch es ist anspruchsvoll in der Art und Weise. Aber gleichzeitig kann es auch jeder. Gleichzeitig muss es aber auch nicht jeder machen. Das muss auch jeder mit sich selber einig werden, ob das was ist, wo man eben Wert drauf legt und was man gerne machen möchte oder ob es das ist, wo man anders dem gegenübersteht und sagt, es ist okay, so wie man es macht. Und es gibt ganz, ganz viele Weingüter, die nicht biozertifiziert sind und trotzdem viele Maßnahmen aus dem Bio-Weinbau übernehmen. Ist es die Begrünung? Ist es der Glyphosatverzicht, was ja fantastisch ist, dass da einfach auch immer weiter zurückgegangen wird? Klar. Und das sind natürlich alles einzelne Aspekte, die freuen uns natürlich sehr. Da muss doch nicht jeder dafür gleich biozertifiziert sein. Und das ist eben, was mir auch ganz wichtig ist, dass man auch die unterschiedlichen Aspekte von unterschiedlichen Betrieben ganz neutral betrachtet und da niemandem auf die Füße tritt, nur weil er sich jetzt nicht dafür entschieden hat, sich biozertifizieren zu lassen.
Klar, leben und leben lassen. Jetzt haben wir es schon gesagt, das ist dann irgendwie ab dieser Entscheidung biozertifiziert, ist es ja nicht vorbei, ja? Ihr macht ja weiter. Was sind denn Entscheidungen, die man dann danach noch fällen muss? Man muss ja am Ball bleiben, nur weil es heißt, ihr seid jetzt Ecowin-Mitglied, ihr seid jetzt zertifiziert, das ist jetzt ein Bio-Wein, könnt ihr euch nicht auf einmal zurücklehnen. Was sind denn, oder vielleicht kann man sich, weiß es nicht, ne? Das ist die Frage. Was macht ihr denn, um weiterhin in dieser Philosophie voranzukommen, um weiter Bio-Weinbau auch zu leben?
Also man fängt mit den Basics an. Letzten Endes hast du eine EU-weite Öko-Verordnung, wo einfach kurz deine Richtlinien irgendwo drinstehen oder deine Regeln drinstehen. Sprich, was da nicht gelistet ist als Produkt, kannst du schon direkt dich von verabschieden. Mhm. Ist auch vollkommen in Ordnung so, weil die Produkte, die da drin sind, die sind nachvollziehbar und die sind biokompatibel. Mhm. Und alles, was da nicht drinsteht, ist in irgendeiner Art und Weise nicht für den Bioanbau zugelassen und das in der Regel auch zu Recht. Das ist mal das eine. So, das ist ja relativ einfach. Ne? Alles, was du nicht verwenden darfst, verwendest du einfach nicht. Und das andere kannst du verwenden. Natürlich auch mit gewissen Maximalmengen, Aufwandsmengen. Aber das sind ja alles ganz einfache Regeln. Die umzusetzen ist, denke ich, relativ leicht. Was dazu kommt, ist eventuell dann, womit man sich natürlich auseinandersetzen muss, ein höheres Risiko. Das ist bei vielen Leuten, denke ich, schon ein Punkt, dass du sagst, ich möchte Produktionssicherheit haben. Mhm. Wenn ein schwieriges Jahr kommt, möchte ich meine Mittel, die ich jetzt zur Verfügung habe, auch im Notfall immer wieder zur Verfügung haben.
Ja.
Das ist nachvollziehbar, weil viele Leute natürlich auch eine gewisse Erntemenge brauchen. Gerade denke ich daran auch an Traubenproduzenten, die eben nicht selbst Wein herstellen, sondern Trauben für große Kellereien produzieren, die gerade da auch oft aufs Kilo bezahlt werden. Mhm. Mhm. Zwar auch qualitätsgestaffelt, natürlich, aber wo es dann, wenn du nur die Hälfte bringst, dann kriegst du auch nur die Hälfte. Ja? Also da kann man nicht großartig Risiken eingehen, was die Erntemenge anbelangt. Da verstehe ich auch natürlich, dass man den ganzen Werkzeugkasten zur Verfügung haben will, falls es mal schwierig wird. Damit muss man natürlich dann klarkommen. Das geht aber auch genauso, wenn es um Düngemittel geht oder um Insektizide. Die werden weggelassen, da werden andere Mittel gefunden. Und das ist das, was man relativ schnell umsetzen muss. Klar, von heute auf morgen, wenn man sagt, ich starte jetzt die Umstellung, dann ist es so. Und man hat auch nicht die Möglichkeit, das innerhalb der 3 Jahre so langsam wegzulassen, sondern das ist klar, man hat umgestellt, das heißt, man begibt sich auch ins Kontrollverfahren. Und dann wird auch eben genau das jedes Jahr geprüft, ob du eben irgendwo in deinem ganzen Betriebsablauf Punkte hast, die nicht der EU-Norm entsprechen, der Öko-Verordnung entsprechen. Da wird immer geschaut von der kompletten Produktion, das heißt, was im Weinberg stattfindet, über Pflanzenschutz, über Düngung, über eingebrachte Nährstoffe in irgendeiner Art und Weise, über Bearbeitungsverfahren hier und da, bis in den Keller, bis in die Vermarktung, muss ja irgendwo alles stimmen. Und das wird einmal im Jahr von einer unabhängigen Kontrollstelle geprüft. Da kommt halt jemand her und schaut sich einmal alles an, ja, und schaut, ob das plausibel ist. Mhm. Und das ist auch richtig so. Also klar, wenn da das Ökosiegel nachher auf dem Produkt drauf sein soll, dann gehört es auch kontrolliert. Und das machen wir jetzt eben auch schon fast 20 Jahre und können sagen, dass es wirklich auch konsequent durchgeführt wird. Also da muss man sich zumindest in Europa, so wie ich das beurteilen kann, als Verbraucher keine Gedanken machen. Mhm. Wenn jetzt diese ganzen Regeln befolgt sind, ist man theoretisch schon Bio-Weingut. Natürlich kann man aber trotzdem immer wieder Maßnahmen ergreifen, die jetzt über die EU-Öko-Verordnung hinausgehen und die einfach den Betrieb irgendwo in sich nochmal besser machen, vielleicht auch mal die CO2-Bilanz optimieren, was jetzt gar nicht so in der Öko-Verordnung steht, sondern wo man einfach sagt, pass mal auf, sind das jetzt vielleicht unnötige Autofahrten oder verbrauche ich vielleicht zu viel Wasser oder wie ist es denn mit einem Ökostromanbieter und solche Kleinigkeiten, mhm, wo man ganz, ganz viel in seinem Alltag, in seinem Leben, ob das jetzt als Privatperson oder als Unternehmen ist, sich überlegen kann, ja, gibt es da nicht Möglichkeiten? Ja? Kann man da nicht vielleicht auf Alternativen umschwenken? Wie viel Energie verbraucht man überhaupt? Oder geht auch schon in die Richtung vom sozialen Miteinander. Ja? Wie gehe ich mit Mitarbeitern um? Setze ich vielleicht auf längerfristige Arbeitsverträge oder habe ich irgendwie nur kurzfristig mal ein paar Saisonarbeiter, die ich nach 2-3 Wochen, wenn ich nicht mehr brauche, wieder irgendwie auf den Arbeitsmarkt entlasse und dann sollen sie schauen, wo sie die nächste Anstellung finden. Also das ist auch da gibt es ganz unterschiedliche Varianten und da gibt es auch nachhaltigere und weniger nachhaltigere und da kann man sich auch verschiedene Sachen immer wieder optimieren. Es gibt genug Situationen, wo Not am Mann ist, aber im Großen und Ganzen lassen sich da immer gute Lösungen finden und es ist ja dann oft so, dass motivierte Leute auch, wenn es denen gut geht, wenn die sich wohlfühlen, in einem Betrieb auch für eine tolle Qualität sorgen können. Und ob das Arbeitsklima ist genauso ein Produkt, was entsteht. Also wir machen ja nicht nur Wein, wir machen ja auch miteinander. Wir leben ja auch miteinander, wir arbeiten miteinander. Und wenn dabei gutes Gefühl rauskommt, das ist auch ein Produkt des Ganzen irgendwie.
Schön. Ja, cool, wenn das rauskommt. Super. Du hast jetzt die EU-Verordnung angesprochen, aber bei euch jetzt hier, man sieht es jetzt auch auf dem Glas zum Beispiel und auf der Flasche natürlich auch, steht Ecowin drauf. Ja. Was hat es denn damit auf sich?
Ecowin ist ein Anbauverband. Das kann man am ehesten vergleichen mit einem Verband wie Bioland, Naturland. Diese Verbände sind jedoch landwirtschaftlich geprägt, größtenteils. Mhm. Und da ist Weinbau nur eine kleinere Sparte von. Okay. Bioland und Naturland haben jetzt Weinbau, beschränken sich also nicht auf Weinbau, das ist nur bei Ecowin der Fall. Das heißt, Ecowin ist der deutsche Bio-Winzer-Verband. So. Das sind so 200, 250 Betriebe, die alle eben biozertifiziert arbeiten und die sich bei Ecowin zusammenschließen und dort auch eigenen Verbandsrichtlinien nochmal unterworfen sind. Das heißt, auch da werden die EU-Richtlinien nochmal ein bisschen enger gefasst. Okay. Da wird nochmal, da sind nochmal ein paar Sachen nochmal ein bisschen eingeschränkter. Da sind nochmal ein paar Sachen, die gar nicht in der EU-Norm Verwendung finden. Mhm. Werden da nochmal ein bisschen genauer beschrieben. Da geht es auch ein bisschen ums Leitbild, also auch ein bisschen um Betriebsphilosophien oder auch Grundsätze, wie Betriebe aufgestellt sind und was für die Betriebe wichtig ist. Und dieser Verband besteht seit 1985 und das ist jetzt schon 35 Jahre her und seitdem hat der Verband eben auch viel bewegt. Sprich, wenn man sich da so ein bisschen in der Bio-Szene bewegt, merkt man ganz schnell, dass es wichtig ist, auch Kontakte zu den Leuten zu haben, die die Gesetze machen. Mhm. Ja, sprich, das ist jetzt Lobbyarbeit, klingt jetzt schon wieder ein bisschen, ist ein bisschen negativ belastet, der Begriff, deswegen sage ich immer Interessenvertretung, ja, aber letzten Endes ist es nichts anderes. Ja. Irgendwo ist es gut, wenn man ein Sprachrohr hat, um die Interessen von Bio-Winzern in Deutschland zu vertreten und auch natürlich auf europäischer Ebene, dass wir da jemanden auch hin und wieder mal nach Brüssel schicken können, der dann zum jeweiligen Sekretär dort sagt, hör mal, das ist jetzt was, damit könnten wir wirklich besser arbeiten und mit so einer Regelung trittst du uns vielleicht ein bisschen auf die Füße, sind wir ein bisschen eingeschränkt oder das kann da immer wieder sein, dass man da mal eine Stimme braucht und das ist ganz gut, dass es dann solche Anbauverbände gibt, die dann organisiert sind und dort auch was für die Winzer machen können. Und vor allem ist so ein Anbauverband wichtig für den Austausch zwischen uns, zwischeneinander. Mhm. Dass du sagst, okay, wir haben irgendwie alle eventuell ähnliche Probleme in verschiedenen Jahren, bei verschiedenen Situationen, in unserem Alltag, in unserer Vermarktung oder in unserem Produktionsprozess stoßen wir alle irgendwo auf Punkte, wo wir uns denken, ach, wie machen das eigentlich, wie machen das die anderen denn eigentlich? Das kann doch nicht so schwer sein. Und da kann man sich eben in so einer Gemeinschaft wahnsinnig gut austauschen. Man lernt andere Winzer aus anderen Anbaugebieten kennen, wo es vielleicht anders läuft, aber die trotzdem die gleichen Probleme haben können. Und der Austausch ist einfach was ganz Tolles, was aus so einem Verband auch eben rauskommt. Und dazu ist natürlich wichtig, dass du so einen Verband auch mal kontaktieren kannst, wenn du halt fachliche Fragen hast. Mhm. Ja? Und wenn es doch gar nicht darauf ankommt, jetzt einen Kollegen zu fragen, sondern wenn es einfach mal um eine Beratung geht, ganz, ganz klassisch. Und da sind auch dementsprechend Fachleute, die einem da unter die Arme greifen können.
Super. Ja, im Hip-Hop sagt man each one, teach one. Also die Geschichte funktioniert also auch im Weinbau, sehr schön. Aber was hat es jetzt mit dem Verbraucher? Wenn der Verbraucher jetzt Ecowin liest, dann muss er darauf schließen können, okay, das hier ist ein Weingut, das ist im Bio-Winzerverband sozusagen. Genau. Und die haben nochmal vielleicht strengere Richtlinien als die Bio-Zertifizierung von der EU.
Kann man genau, also du kannst es auch so sehen, dass die, du kannst es tatsächlich mit den anderen Verbänden ein bisschen vergleichen. Also Bioland-Betriebe haben auch nochmal eine eigene Richtlinie. Was man natürlich auch nochmal hervorheben kann, wäre Demeter, die auch als Anbauverband für den biodynamischen Weinbau da sind und da für den biodynamischen Weinbau und für den biodynamischen Land, für biodynamische Landwirtschaft da sind. Und da ist es natürlich ganz offensichtlich, dass da eigene Richtlinien da sind.
Klar. Ne?
Also die Biozertifizierung, ganz klar, aber eben auch die biodynamischen Methoden, die dort verankert sind und die auch kontrolliert und zertifiziert werden von Demeter.
Ja, genau, da habe ich schon mal einen Podcast drüber gemacht, den könnt ihr euch anhören zum Thema Biodynamie. Da gehen wir auch auf den Demeter speziell ein. Jetzt haben wir viel drüber gelernt und ich glaube, wir können am Schluss nochmal sagen, warum man denn auch Biowein trinken sollte und warum das Sinn macht. Aber natürlich können wir kein Bild schaffen vom Biowein, ohne auch eben mal die Schattenseiten, oder Schattenseiten ist das falsche Wort, mal die Kritik uns anzuschauen, die es natürlich auch gibt, gegenüber dem Bio-Weinbau, und dann ist so ein Steckenpferd, worauf Kritiker sich gerne stürzen. Da hätte ich gerne deine Meinung auch zu, ist eben Kupfer. Ja? Weil Kupfer gesprüht wird eben gegen Mehltau. Mhm. Das ist laut Bio-Richtlinie eben erlaubt, aber es wird kritisch gesehen, weil es eben schon doch auch in den Boden eindringt und
das Grundwasser vielleicht auch ein bisschen beeinflusst. Wo ist das Problem eigentlich am Kupfer und wie gehst du damit um? Wie siehst du das als Biowinzer, ist meine Frage.
Kupfer ist ein Schwermetall. Und das ist der Knackpunkt an der ganzen Sache. Sprich, was du angesprochen hast, ist vollkommen korrekt. Kupfer ist für uns das einzige Mittel, was wir wirksam einsetzen können gegen den falschen Mehltau. Also es gibt, das ist wieder die technische Bezeichnung, es gibt den echten Mehltau und den falschen Mehltau, zweierlei Pilzkrankheiten, die unterschiedlich aussehen, aber gleichermaßen problematisch sein können für unsere Reben. Gegen den falschen Mehltau haben die Biowinzer das Produkt, das Kupfer als Element zur Verfügung. Und das Problem an der ganzen Sache ist, dass Kupfer sich im Boden anreichert. So. Wenn du jetzt allerdings auf die Mengen des ausgebrachten Kupfers schaust, ergibt sich da nochmal ein gewisses anderes Bild. Und zwar, vor der Erfindung von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln, was ja überschaubar ist, also das ist ja nur ein paar Jahre her, ja? Also quasi 1800, 1700 gab es ja auch schon Weinbau. Mhm. Und selbstverständlich wurde dort als Pflanzenschutzmittel auch Kupfer eingesetzt. Jetzt reden wir aber dann vor dieser Vereinfachung in Anführungszeichen durch chemisch-synthetische Mittel, die natürlich schlagkräftiger, länger anhaltend sind, ja, die auch besser mit den Krankheiten zurechtkommen in Anführungszeichen, gab es eben nur Kupfer und Kupfer wurde damals eingesetzt, dadurch, dass es erstens keine so eine gute Applikationstechnik gab, dass man das also fein verstäuben konnte, sondern dadurch, dass es halt in den Weinbergsanlagen ein bisschen grober da verteilt werden musste und dadurch, dass man eben da sich noch keine Gedanken darüber gemacht hat, wurde es halt in ganz anderen Größenordnungen ausgebracht. Mhm. Und das ist ein Fakt, den man eigentlich bei der Diskussion nicht ignorieren kann. Mhm. Weil, wenn du schaust, was jetzt aktuell Stand der Technik oder Stand der Dinge ist, haben wir auf europäischem Blatt Papier, Gesetzestext, steht drauf, 6 Kilogramm Reinkupfer pro Hektar Rebfläche pro Jahr. Mhm. Das heißt, auf einen Hektar Rebfläche, das sind 10.000 Quadratmeter, kann ich 6 Kilo Kupfer europaweit ist es einheitlich, kann ich das ausbringen. Jetzt, wenn man da in die Geschichte schaut, war das damals gang und gäbe, dass du 20, 40, 60, 100 Kilo Kupfer im Jahr ausgebracht hast auf die Böden. Okay. Und das, was du jetzt findest, wenn du mal Bodenproben ziehst, ist zum ganz, ganz, ganz großen Teil Altlast. Mhm. Sprich, das, was jetzt eventuell problematisch wird durch Kupfermengen, die im Boden vorhanden sind, ist das zum ganz, ganz großen Teil eben uralter Weinbau, weil das Kupfer nicht abgebaut wird. So. Dass wir jetzt auf diesen Haufen Kupfer immer noch mal eine Prise draufwerfen, lässt sich nicht abstreiten. Jetzt kommt aber der folgende Punkt. Kupfer steht europaweit auf der Liste der zu substituierenden Pflanzenschutzmittel. Sprich, Kupfer ist so der Plan, in ein paar Jahren nicht mehr nötig, weil dafür ein Ersatzstoff gefunden wurde, um eben den falschen Mehltau, zum Beispiel bei Weinreben, in Schach zu halten. Es ist jetzt in Deutschland kein probates Mittel auf dem Markt, was wirklich Kupfer einspart. Aber trotzdem hat Deutschland sich europaweit als fast, glaube ich, das einzige Land das Ziel gesetzt, Kupfer zu reduzieren und hat also quasi deutschlandweit beschlossen, wir setzen uns die Richtlinie bei 4 Kilo. Okay. Das heißt, in Deutschland dürfen nur 4 Kilo pro Hektar eingesetzt werden, das auch nur in Ausnahmefällen, eigentlich nur 3.
Oha, okay.
So. Das heißt, so, da sind wir schon auf 3 Kilo pro Hektar. Wenn wir jetzt ein Jahr haben wie 2018, wo es unproblematisch ist, muss man noch nicht mal an die 3 Kilo Kupfer ran. Dann komme ich mit 2, vielleicht sogar mit 1,5 Kilo Kupfer pro Hektar pro Jahr recht gut hin. In einem Jahr, wo diese Mehltau-Pilzkrankheiten-Problematik weniger der Fall ist. Eine gute Möglichkeit wäre, hier eine Regelung zu treffen, dass du sagst, okay, wir schauen uns 5 Jahre an und wenn man dann quasi in 5 Jahren eine gewisse Gesamtmenge ausgebracht hat, dann ist da irgendwann mal genug. Weil es ist ja an und für sich für den Boden relativ wurscht, ob ich in einem Jahr 1 Kilo und das nächste Jahr 3 Kilo in den Boden oder in die Natur einbringe oder jedes Jahr 2 Kilo. Das summiert sich ja aufs Gleiche auf. So könnte man ein bisschen auf die Jahrgangsunterschiede Rücksicht nehmen. Und das sind Sachen, die laufend diskutiert werden, wie da die Regelungen stattfinden, um dann wirklich auch den Kupfereintrag in die Natur auf ein Minimum zu halten. Was aber parallel stattfindet, sind zahlreiche Forschungsprojekte zum Thema Pflanzengesunderhaltung im Ökoweinbau. Wie geht's vielleicht ohne Kupfer? Das heißt, da werden Mittel ausprobiert, die alle auf natürlicher Basis sind. Können wir da irgendwie was mit dem pH-Wert machen? Können wir irgendwie verhindern, dass diese Sporen vom falschen Mehltau auf die Pflanze geraten, sich dort verbreiten? Können wir da irgendwo in den Mechanismus eingreifen auf subtile, einfache Art und Weise? Und das wird fieberhaft versucht. Und wenn wir den Punkt mal haben, dann mache ich 3 Kreuze, weil dann ist dieses Kupferthema nämlich wirklich endlich vom Tisch. Aber das ist natürlich trotzdem, muss man da transparent drüber reden und sagen, klar, es ist was, das stört, glaub mir, jeden einzelnen Bio-Winzer, weil wir wollen natürlich auch nicht der Natur auf der Tasche liegen und sagen, es kommt da immer mehr Kupfer drauf und irgendwann gibt es da eventuell Probleme, dass da Kupfer zu viel Kupfer im Boden ist und das kann nicht abgebaut werden und so weiter und so fort. Aber solange es dort tatsächlich kein anderes Mittel zur Verwendung gibt, ist das das Einzige, was wir irgendwo einsetzen dürfen. Und da muss man sich auch immer wieder auch den Vorteil vor Augen führen, dass es ein Mittel ist, das zwar im Boden sich anreichert, aber nicht als Rückstand irgendwo in meine Trauben oder im Wein nachher spürbar merklich ist.
Okay, was würdest du also jemandem Kritiker entgegnen, der sagt, ja, aber die Bio-Winzer, die sind auch blöd, die sind genauso schlecht wie die konventionellen, die machen eben Kupfer?
Ja, also da gibt es, das ist ja in der jüngsten Vergangenheit bei ganz vielen Diskussionen, gerade im Internet, so das Problem. Ich glaube, das Fachwort heißt Whataboutism. Du lachst schon, du kennst es wahrscheinlich, ja. Ja. Man hat da schnell gesagt, ja, aber was ist denn mit dem? Der macht doch auch das und das. Das muss man ganz neutral gegeneinander gegenüberstellen, eine Abwägung und dann eine Entscheidung treffen. Man braucht da nicht ewig um den heißen Brei herumzureden. Legt doch einfach ganz deutlich klar, was wird da eingesetzt, was wird hier eingesetzt und für was entscheidet sich dann der Verbraucher und für was entscheidet sich dann auch der Produzent. Also ich werde niemanden anpissen, weil er sagt, ich mache jetzt hier konventionellen Weinbau nach meinem besten Wissen und Gewissen und ich setze kein Kupfer ein, weil es reichert sich im Boden an und ich verwende dafür konventionelle Pflanzenschutzmittel, weil ich das für das Beste halte. Und da ich aber die Ideen vom Bio-Weinbau auch überhaupt nicht verkehrt finde, verzichte ich auf Herbizid, weil es nicht nötig ist unbedingt in meiner Produktionsweise. Und ich nutze noch eine Begrünung, weil ich die Vorteile zu schätzen wisse. Es könnte mir nichts lieber sein als so eine gesunde Einstellung. Ja. Da bin ich niemandem böse und ist es halt nur mal so, dass ich dann auch von den Leuten verlange, dass sie meine Entscheidung irgendwo respektieren.
Verstehe. Ja, genau. Schön. Hast du das Thema gut abgerundet, abgewehrt? Sehr gut. Ich weiß von der Stirn, aber nee, schöne Antwort, transparent vor allem. Ich glaube, da kann sich dann jeder seine Meinung dazu bilden. Und genauso soll es ja sein. Jetzt am Schluss kannst du vielleicht nochmal sagen, warum sollte man denn Bio-Wein trinken als Verbraucher? Wir haben jetzt vieles gehört, was Bio-Wein überhaupt ist. Du hast auch schon leicht angedeutet, warum es für den Konsumenten vielleicht auch gut sein könnte. Aber nochmal kurz zusammengefasst, warum sollte man Bio-Wein trinken?
Weil die Bio-Winzer in Deutschland einfach alles extrem coole Typen sind.
Ja, nee, gut, okay.
Pass auf, es steckt einfach in Bio-Weinbau steckt so viel drin und jeder einzelne Bio-Winzer tut tatsächlich viel, viel Gutes. Ob das jetzt zum Beispiel, nur ein kleines Ding herausgepickt, die Heimat von Insekten ist. Ob das jetzt Bienen sind, ne? Alle reden über Bienensterben und die Argumente, was man machen müsste, um den Bienen Zuflucht und Heimat zu geben. Und das ist ja nur ein ganz kleiner Aspekt. Ich habe ja jetzt viele Aspekte vom Bio-Weinbau besprochen, aber was einem als ehestes in den Sinn kommt, ist einfach, wir bewirtschaften eine Natur, in der Natur bewirtschaften wir unsere Reben. Das ist immer ein Eingriff. Das ist dir klar. Du musstest im Urwald leben und Beeren sammeln, wenn du nicht eingreifen würdest. Wir greifen immer in die Natur ein. Wir entnehmen etwas. Ja? Das heißt, wir leben von der Natur. Wir leben davon, was die Natur uns gibt, was wir ein bisschen umwandeln und zu einem herrlichen Getränk formen. Aber wir möchten die Natur so gut wie es geht erhalten und die Vielfalt im Weinberg und in dem Ökosystem, was wir dort schaffen. Also Ökosystem Weinberg ist ja nochmal was ganz Eigenes. Wir möchten da die größtmögliche Vielfalt und die größtmögliche Erhaltung dessen bieten, was sowieso schon da ist. Also die Flora und Fauna, die heimisch ist in dieser Region, soll auch im Weinberg wieder heimisch werden. Ja, das ist ein ganz riesengroßer Prozess, weil dort wurde über Jahre hinweg in unseren Regionen Monokultur gepflegt. Ja, da war immer nur Weinberg und da wurde einfach alles brach liegen lassen. Da war, wenn dann, ein paar Gräser und dann war es das. Ja. Mhm. So eine Region oder so eine Weinbau Fläche mal zu rekultivieren, insofern, dass da wirklich mal vielfältige Pflanzen und Tierarten wiederkommen und sich dort einfach wieder etablieren können, ohne dass ich jetzt großartig da eingreife, ist ein großer Punkt. Und da tun Bio-Winzer einfach extrem viel dafür, Stichwort Biodiversität, also wirklich dafür sorgen, dass, ob das jetzt Vogelarten sind, ob das jetzt Insektenarten sind, einfach sich wohlfühlen und erhalten bleiben. Mhm. Und das ist ein Thema, was man, denke ich, schon unterstützen kann.
Definitiv. Ja, schöne abrundende Worte, wie ich finde.
Danke.
Vielen Dank. Vielleicht am Schluss nochmal ein bisschen Werbung auch für dich oder für euch. Kannst du nochmal sagen, wo findet man euch sowohl vor Ort als auch im Internet?
Ach du liebe Zeit. Okay, also mein Betrieb heißt Bio-Weingut Ollinger Gels. Wir sind in Perl an der Mosel, an der südlichen Weinmosel, an der Grenze direkt zu Frankreich und Luxemburg im Dreiländereck. Es ist eine wunderschöne Region, die ihr sehr, sehr gerne mal besuchen dürft. Mhm. Findet uns im Internet auf ollinger-gels.de, bei Instagram, bei Facebook, in dem ganzen Zirkus sind wir auch irgendwo mit dabei. und vor allem folgt auch dem Jan in seinem Weinstein-Podcast. Er macht wirklich eine tolle Sache und ist ein sehr sympathischer junger Mann.
Oh, jetzt
und
aber,
ihr könnt ihm auch mal ein paar Shares und Likes da lassen.
Gut, super, vielen Dank. Das hätte nicht müssen sein, ich habe ihn nicht gezwungen. Herr ist mein Zeuge hier. Ich hab leider keine Zeuge hier, Mist, aber danke dir für das Gespräch. Danke, dass du dir Zeit genommen hast und den Leuten mal erklärt hast, was Bio mein Haus. Danke dir.
Mach's gut.
Ciao. Ja, das war die Folge Was ist Bio-Wein mit Simon Ollinger vom Bio-Weingut Ollinger Gels aus Perl. Wenn ihr in die Praxis eintauchen wollt, dann empfehle ich euch natürlich seine Weine, die es auch bald bei Instagram bei mir zu sehen gibt. Also folgt mir bitte auf Insta, wenn ihr das sehen wollt. Lasst mir ein paar Bewertungen da bei iTunes und Co. für den Podcast. Das würde mich freuen, hilft mir sehr weiter. Und ansonsten wünsche ich euch eine gute Zeit, viel Spaß am Glas und viel Spaß auf eurer Weinreise. Ich hoffe, wir hören uns in 2 Wochen wieder, wenn es dann wieder heißt, willkommen beim Weinstein Podcast. Bis dahin, passt auf euch auf, macht's gut, ciao, ciao.